Wer Oberengadin oder Graubünden hört, der denkt vermutlich ganz schnell an St. Moritz. An Berge, Wintersport und eine ordentliche Mütze Kleingeld. So falsch ist das nicht. Aber auch nicht ganz richtig, denn das Engadin ist weit mehr als das. Es ist ein wahres Berg- und Wanderparadies und bietet mit seiner Seenplatte auch für die Wasservögel unter euch ein wirklich buntes Angebot. Zu einer Zeit, als man noch reisen konnte, die Älteren unter euch werden sich noch daran erinnern, da habe ich mein Zelt auf den Bock geschnallt und bin zum Campingplatz Morteratsch nach Pontresina gefahren. Mein Zeltplatz lag etwa 20 Kilometer vom Örtchen Sils Maria entfernt, um das es heute in unserem Draußentester-Podcast geht. Oder besser gesagt, es geht um ein besonderes Häuschen in Sils Maria. Das Nietzsche-Haus. Ja, hier hat der Superstar unter den Philosophen in den 1880er Jahren insgesamt 7 Sommer verbracht. In einer kleinen Kammer, in dem besagten Haus. Friedrich Nietzsche liebte diese Gegend, die Gegend des Oberengadin, über das er einmal gesagt hat, »Mir ist es, als wäre ich im Lande der Verheißung. Hier will ich lange bleiben.« Und hier ging der große Denker auf stundenlange Wanderungen, ließ sich von der gewaltigen Natur inspirieren und schrieb einige seiner bekanntesten philosophischen Bücher. Also sprach Zarathustra zum Beispiel oder Jenseits von Gut und Böse. Wer diese Bücher, insbesondere den Zarathustra, besser verstehen will, der sollte einmal nach Sils Maria reisen und sich auf Friedrich Nietzsches Spuren begeben. Die Chancen stehen gut, dass man danach die Dinge etwas anders sieht, klarer. Ganz besonders lohnt sich ein Besuch im Nietzsche-Haus, das heute ein Museum ist. Und wenn ihr Glück habt, trefft ihr dort Mirella Carbone und Joachim Jung. Die beiden sind wissenschaftliche Mitarbeiter des Museums und wahre Nietzsche-Experten vor dem Herrn.
Also hier in diesem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, unterhielt die Familie Durisch, die an Nietzsche hier nur ein Zimmer vermietet hat, einen kleinen Kolonialwarenladen. Hier konnte sich Nietzsche versorgen, hier hat er Tee gekauft, Corned Beef und solche Dinge, da gibt es Briefstellen. Es war dann so, dass dieses Haus in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts oder eigentlich schon vorher, muss man sagen, in den Besitz des Hotel Edelweiss überging, zeitweilig eine Dépendance des Hotels war, hier unseres Nachbarn. Und dann in den 50er Jahren aber wollte das Edelweiss dieses Haus verkaufen. Draußen stand ein Schild, Nietzsche-Haus zu verkaufen. Und es haben sich dann verschiedene Leute gefunden, unter anderem auch Hermann Hesse, der im Sommer die Sommer hier verbrachte, zwischen 1949 und 1961 im Waldhaus logierte. Und er und andere haben sich eingesetzt dafür, dass dieses Haus einem Publikum zugänglich gemacht wird. Man hat dann eine Stiftung ins Leben gerufen, die Stiftung Nietzsche-Haus in Sils Maria, hat Gelder gesammelt und hat dann das Haus an einem ganz besonderen Tag eröffnet, nämlich am 25. August 1960. Das war Nietzsches 60. Todestag. Und eröffnet nicht nur als ein Museum, denn wie wollen Sie Denken ausstellen? Wie wollen Sie Philosophie hinter Glas präsentieren? Das funktioniert eigentlich nicht. Deswegen hatte die Stiftung von Anfang an die Idee, hier bescheiden eingerichtete Doppelzimmer mit Stockwerksdusche und Gemeinschaftsküche und mit einer hervorragend ausgestatteten Nietzsche-Bibliothek einzurichten, sodass wir hier ein bewohntes Museum sind. Hier kommen Studenten her, die über Nietzsche arbeiten, Professoren, Schriftsteller, Künstler, Menschen, die im Kulturbereich tätig sind und ein Interesse mitbringen für dieses Haus, für dieses besondere Ambiente. Wir haben dann in diesem Raum hauptsächlich eben Stationen von Nietzsches Lebensweg, Bildungsgang und seiner Silzerzeit dokumentiert. Das beginnt also mit dem Stammbaum der Familie Nietzsche und Oehler. Da kann man sehr schön sehen, dass er in ein streng religiös geprägtes Eltern- und Vorelternhaus hineingeboren ist. Am 15. Oktober 1844 wird er in diesem kleinen sächsischen Dorf Röcken hier geboren. Hier sieht man das Pfarrhaus und die Pfarrkirche. Der 15. Oktober, das war der Geburtstag des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV., sodass der Vater aus, hier ist er, Karl Ludwig Nietzsche, und die 13 Jahre jüngere Mutter Franziska, sodass der Vater aus Ehrerbietung gegenüber dem Landesvater seinen Sohn Friedrich Wilhelm genannt hat. Und nun muss man wissen, dass Nietzsche schon ganz früh ein Knabe war, der schon ganz früh auf sein Leben zurückblickte, also unglaublich reflektiert war. Er hat schon als kleiner Junge hat er seine Gedichte versammelt und hat mal geschaut, was habe ich bisher gemacht in meinem Leben und wie wird es wohl weitergehen. Und diese Doppelbewegung, zurückschauend auf sich, um eine Idee für die eigene Zukunft zu bekommen, die hat man noch beim ganz späten Nietzsche. Also noch eines seiner letzten Werke, eine Art philosophische Autobiografie, Ecce Homo, wird im Untertitel heißen, wie man wird, was man ist, also auf sich zurückschauen, aber dabei sich auch gleich noch einmal neu erfinden. Also Nietzsche hat eben nicht nur dort geschrieben, wie seine Werke entstanden sind, sondern auch nochmal sich etwas dahin zugedichtet. Und mit nicht mal 14 Jahren beginnt er eine Autobiografie zu schreiben. Aus meinem Leben, römisch 1, die Jugendjahre 1844 bis 58. Da schmunzelt man natürlich, wenn man den Titel aber genau anschaut. Aus meinem Leben, das ist der Haupttitel von Goethes Dichtung und Wahrheit, sodass also schon der Jugendliche einen Fokus hat auf einen, mit dem er sich zeitlebens intensiv auseinandergesetzt hat, der für sein Leben und Denken sehr wichtig geworden ist, Goethe eben. Und römisch 1, da hat man den großen Plänemacher Nietzsche, der eigentlich das Plänemachen immer wieder auch als eine Art Psychohygiene verstanden hat. Er hat viele Pläne nicht eingelöst, die er gemacht hat, aber er hat manchmal Pläne gemacht in schwierigen Lebenssituationen. Also ein Beispiel, er hat dann zum Beispiel, ist auf eine sehr strenge Schule gekommen, eine Internatsschule, und der Großvater fragt ihn schriftlich an, wie es ihm dort geht, und er schreibt zurück: Ich werde dereinst mit Freuden auf meine Schule zurückblicken. Also mit anderen Worten, er ist schon in der Zukunft, um die schwierige Gegenwart etwas zu relativieren. Ein alter Trick. Römisch 1, da hat man auch den ordnenden Geist Nietzsche, den systematischen Geist, der aber später die Systematiker verdächtig gemacht hat. Also der Wille zum System, das hat er oft genug als eine Art intellektuelle Faulheit interpretiert. Wir wollen die Sachen passend machen, wir wollen sie in Systeme bringen. Aber im Grunde sind wir Menschen ja keine Systeme. Wir sind in uns widersprüchliche, spannungsvolle Wesen. Wir denken heute so und morgen hoffentlich auch anders. Und natürlich hatte Nietzsche da einen großen Gegner. Das war der deutsche Idealismus, das war der Systemdenker Hegel, die Selbstdurchdringung der Vernunft, die am Schluss bei Gott ankommt, diese Dinge waren ihm suspekt, dagegen hat er sich gewandt. Und insofern, aber er hatte durchaus die Fähigkeit, systematisch zu denken. Das hat er also mehrfach bewiesen, dann auch als Altphilologe. Das nur zum römisch 1. Der erste traumatische Einschnitt im noch jungen Leben Nietzsches war der frühe Tod des Vaters. Der stirbt im 36. Lebensjahr. Das ist ein Schock für den Kleinen. Er hat später seinen Vater verklärt. Er hat Anschluss gesucht an Personen, die so etwas wie ein Vaterersatz hätten sein können oder sein sollen. Die Familie muss die Pfarrstelle in Röcken aufgeben. Sie siedelt nun um hier nach Naumburg an der Saale. Und das ist, hier sieht man den Naumburger Dom, darunter das Haus Weingarten 18. Dieses alte Foto übrigens erregt bei Menschen aus Ostdeutschland oft Ärgernis, weil es heute längst ein wunderschön restauriertes Nietzsche-Haus ist, das auch unbedingt einen Besuch lohnt. Warum hängt da noch das alte Foto? Es ist so, dass viele dieser Objekte hier ihre eigene Geschichte haben, wie die hierher gekommen sind. Dieses Foto hat uns noch vor der Wende ein junger Eisenbahner, der mit seiner Familie dort wohnte, zugesandt. Und es zeigt eben alleine, das Foto zeigt, dass Nietzsche in der DDR kein Gegenstand ehrenden Andenkens war. Er war eigentlich von Lukács als präfaschistisch antibourgeoiser Denker abgestempelt und an das Verdikt haben sich dann andere angeschlossen, sodass es sehr schwierig war, über Nietzsche überhaupt zu forschen. Man kam sozusagen nur unterm Ladentisch an Literatur ran. Und es gab sogar eine Stasi-Akte zu Nietzsche. Also ich habe bei dem mal eine Kopie einsehen dürfen. Das muss ein Hörprotokoll gewesen sein, denn da tippt ein Stasi-Beamter über die konspirativen Leser von Nietzsches Werk "Also sprach Sarahs Tochter" statt "Also sprach Zarathustra". Also das ist so die kleine Geschichte, die zu diesem Foto gehört. Deswegen hängt das auch noch dort. Ich sage aber immer dazu, also wenn Sie in Naumburg sind, gehen Sie dorthin. Es lohnt sich sehr, heute das anzuschauen. Da gibt es auch ein Nietzsche-Forschungszentrum. Naumburg, eine wichtige Lebensstation, weil dort eine Seite von Nietzsche Nahrung bekommt, die man nicht so kennt und die doch ganz zentral ist für sein Leben und Denken. Und das ist die Musik. Er hat einmal gesagt, ein Leben ohne Musik
ist ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil. Also wo ich keine Musik um mich habe, bin ich gar nicht bei mir zu Hause im Grunde. Ne? Und er hat schon als Kleinstkind, so ist überliefert, Musik aufgenommen, wenn der Vater Klavier spielte. Und er hat mit 10 Jahren ein Schlüsselerlebnis in Naumburg. Er hört am Himmelfahrtstag in der Stadtkirche St. Wenzel, wunderschöne Orgel, hört er Händels Messias. Und er ist so aufgewühlt von dieser Musik, dass er nach Hause läuft und beschließt, er will Komponist werden. Er kann natürlich nicht komponieren. Was macht er? Er besorgt sich ein Lehrbuch, das ein Lehrer Beethovens verfasst hatte, Johann Georg Albrechtsberger. Und mit diesem Lehrbuch und mit Klavierstunden, die ihn die Mutter finanzierte, hat er sich dann autodidaktisch ins Komponieren hineingefunden. Wir haben die ersten anhörbaren Kompositionen vom 12-jährigen Nietzsche, gibt es ein frühes Allegro. Er hat Sakralmusik komponiert. Es gibt ein wunderschönes Miserere, vierstimmig, a cappella. Wir haben das auch alles da. Also Sie können da auch mal reinhören, wenn Sie wollen. Er hat Lieder vertont, bis in sein 30. Lebensjahr komponiert, dann hat er aufgehört, aber die Musik bleibt in seinem Denken ganz zentral als Philosoph und sie bleibt auch in seinem Schreiben im Grunde sehr wichtig. Also ich komme darauf nochmal zurück. Wenn ich sage, übrigens die Familie, da müssen Sie sich das so vorstellen, die nach Naumburg zogen dann nach dem Tod des Vaters, das war der 5-jährige Nietzsche, seine 2 Jahre jüngere Schwester Elisabeth, die noch sehr junge Mutter. Sie war, wie gesagt, 13 Jahre jünger als Nietzsches Vater. Dann die Schwiegermutter, die das eigentliche Regiment im Haus führte. 2 Tanten, also 2 Schwestern des verstorbenen Vaters und eine weibliche Hausangestellte. Nietzsche hat dann dort die Grundschulzeit und kurze Zeit auch das Domgymnasium besucht in Naumburg. Und dann bekommt die früh verwitwete Mutter, die ja auch haushalten musste mit dem Geld, bekommt für ihren begabten Sohn eine Freistelle angetragen in einer schon damals ganz berühmten Schule, die schon zu Nietzsches Zeit auf eine 300-jährige Bildungstradition zurückblickte. Das war Schulpforta. Man sieht hier wirklich eine Eingangspforte. Es gibt einen sehr schönen Brief von Nietzsche, wie er dieses Schwellenerlebnis dort einzutreten auch wirklich erlebt hat, innerlich. Und dort waren Leute wie der Philosoph Fichte, die Dichter Schlegel, Klopstock, der Historiker Leopold von Ranke, der Ägyptologe Lepsius und so weiter. Die waren alle dort Schüler gewesen. Man aß unter den Gipsbüsten der illustren Vorgänger. Man hatte also ständig vor Augen, wo man auch mal hinkommen sollte. Und hier kommt noch eine Sache dazu. Also einerseits hat Nietzsche hier die Grundlage bekommen für seinen späteren Beruf. Er hat also die Basis, es war eine grundsolide humanistisch-altsprachliche Bildungstradition. Man wurde geradezu abgetaucht in die alten Sprachen. Nietzsche hat eine Phase, wo er kaum noch deutsche Literatur liest. Justinus Kerner taucht da mal auf und sonst eben Latein und Griechisch. Dort wird er bald zum Klassenprimus aufsteigen. Und nun kommt etwas ins Spiel, was man bei ihm vielleicht nicht so vermutet, wenn man ihn so von außen sieht. Und das ist Humor. Also wir haben hier diese Büste, finster, dreinschauend, ne, so priesterlich von Max Kruse. Aber interessant ist, Nietzsche hatte Humor und er hat ihn auch früh schon eingebracht, dort wo er fehlte. Zum Beispiel an dieser Schule. Diese Schule war sehr streng. Er hatte dann zum Beispiel die Aufgabe als Klassenprimus, musste er über die Ordnung in den Klassenräumen schriftlich Bericht geben. Und er schreibt seiner Mutter, ich hatte vorige Woche dieses Amt. Es fiel mir aber ein, dies etwas langweilige Geschäft durch Humor pikanter zu machen und ich kleidete alle Bemerkungen in das Gewand des Scherzes. Die gestrengen Herren Lehrer waren darauf sehr erstaunt, wie man in eine so ernsthafte Sache Witze mischen könne, luden mich Sonnabend vor die Synode und diktierten mir hier nicht weniger als 3 Stunden Karzer und den Verlust einiger Spaziergänge zu. Da fragt man sich natürlich sofort, was hat er denn geschrieben? Seine Schwester Elisabeth hat später überliefert, er habe zum Beispiel geschrieben, im Auditorium so und so brennen die Lampen so düster, dass die Schüler versucht sind, ihr eigenes Licht leuchten zu lassen. Eine der schlimmsten Krankheiten an diesem Internat war das Heimweh. Eine der ersten Aufsätze, die Nietzsche schreiben musste, lautete wieder das Heimweh, wieder mit I geschrieben, also gegen das Heimweh. Den Schülern wurde antrainiert, wie sie mit Heimweh umgehen. Und das ist nun im Fall Nietzsches besonders interessant, weil er auch einerseits unter Heimweh gelitten hat, weil er aber später der Denker ist, der die Heimatlosigkeit als Auszeichnung begreift. Also einer, der es immer wieder wagt, das Vertraute zu verlassen, Wesen. Das ist der Denker, der sich dem Heimischen entfremdet, distanziert, weggeht, aufbricht, nicht in seinen Wahrheiten hocken bleiben, wie in einer warmen Ofenecke. Und der Wanderer wird zum Bild des Denkers, ein Bild, es gibt noch andere. Er sagt einmal, das ist übrigens ein Text, den hat er hier im Engadin geschrieben, wer nur einigermaßen im Leben zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich gar nicht anders denn als Wanderer begreifen. Nicht als Reisender nach einem letzten Ziele, denn dieses gibt es nicht. Wohl aber muss etwas Wanderndes in ihm sein, das immer wieder Freude am Aufbrechen, am Abschied nehmen hat. Also ich habe es jetzt ein bisschen paraphrasiert, aber diese Idee des Aufbrechens, des Herausgehens ist eigentlich ganz zentral für Nietzsches Philosophieren. Das Denken ist immer ein Überschreiten, ist immer wieder ein Weiter, ein Verlassen des Vertrauten. Der Denker ist der Heimatlose. Er selber hat dann die Schulzeit viel komponiert. Er hatte dort einen Jugendfreund auch, der ihn mit dem Musikleben seiner Zeit verband. Das war Gustav Krug. Das war der Patensohn von Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Vater befreundet war mit Robert und Clara Schumann. Felix Mendelssohn, die gingen dort ein und aus, sodass er auch über diesen Jugendfreund eine Anbindung an das Musikleben seiner Zeit hatte. Und Gustav Krug war es auch, der ihn langsam an die Musik Richard Wagners heranführte. Wir gehen jetzt hier rüber. Ein Sprung nach dem Abitur hat Nietzsche sich nämlich eingetragen in Bonn in Theologie. Die Mutter wollte, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Er sollte Pastor werden. Er muss auch etwas leicht Pastorales an sich gehabt haben. Mitschüler haben ihn gelegentlich gehänselt, weil er doch eher kein Gruppenmensch, also das Gruppenhallo war nicht seine Sache. Er hatte wenige enge Freunde. Umso erstaunlicher dieses Foto, das dem ganz zu widersprechen scheint. Es zeigt Nietzsche in einer großen Gruppe. Er ist nämlich einer farbentragenden, schlagenden Burschenschaft beigetreten, der Franconia. Hier sieht man ihn im Zentrum so ein bisschen mit aufgestütztem Kopf, leicht mokant schaut er drein, das Bärtchen sprießt doch schon. Was sollte das? Also wenn man die Briefe aus der Zeit liest, stellt man fest, das war ein Experiment. Er wollte das einmal ausprobieren. Es gab dort auch viele ehemalige Pforterschüler. Und was macht ein Sachse, den es an den Rhein verschlägt? Er sucht sich erst mal ein bisschen seine Leute. Es gab auch ein reges Musikleben in dieser Verbindung. Man nahm am Musikfest in Köln-Bonn teil. Und eine Zeit lang hat Nietzsche das Ganze durchaus auch gutiert. Aber irgendwann wurde ihm das auch zu bierselig, zu weinselig. Da wurde zu viel gesoffen und zu wenig gearbeitet. Man sieht hier auch schön das Fass im Zentrum. Typisches Burschenschaftler-Requisit. Und irgendwann hat er dann, also da war er auch schon gar nicht mehr in Bonn, ist er nach Leipzig gegangen und hat von dort dann den Bruch mit dieser Verbindung vollzogen. Und er hat auch schon in Bonn selber das Studienfach gewechselt, obwohl er theologisch durchaus beschlagen war, das können Sie auf Schritt und Tritt in seinen Schriften feststellen, hatte er doch ein Jahr nach seiner Konfirmation eine Krise. Man sieht übrigens dort das Konfirmationsfoto, das ist das jüngste existierende Foto von Nietzsche. Und dann ein Jahr danach, ausgerechnet zu Ostern, wo er bei der gläubigen Mutter und Schwester zu Hause ist, schreibt er einen kleinen Aufsatz, der zwar sprachlich noch vorsichtig in Konjunktiven, aber inhaltlich ganz radikale Fragen an den Glauben, an das Christentum, an die Kirche stellt. Dieser Aufsatz Fatum und Geschichte trägt den Titel, also das ist auch von Emerson inspiriert. Er war ein großer Emerson-Leser, Nietzsche. Der muss die Mutter schon schockiert haben. Also sie wehrt das Ganze ab, sie will auf diese Fragen nicht eingehen. Auch die Schwester, die er mit Ludwig Feuerbach-Lektüre infizieren wollte, wehrt das ab. Und er hat dann nie mehr den Versuch gemacht, diese in ihm brennenden Fragen in die Familie hineinzutragen. Umso schärfere Konturen gewinnt das Ganze dann in seiner philosophischen Auseinandersetzung. Wir haben eigentlich immer wieder Pfarrer- und Pastorengruppen hier, die ihren Gegner studieren wollen. Und das ist etwas, was man von Nietzsche sehr gut lernen kann. Vielleicht von keinem anderen Denker so gut. Nämlich, ein guter Feind ist manchmal besser als ein schlechter Freund, weil er einen zwingt, die eigene Position zu prüfen, zu klären, unter Umständen auch zu schärfen im Gegenhalt. Und da bietet Nietzsche unendlich viel. Er ist ein Denker, der nichts zu Ende gedacht hat, aber der vermeintliche Gewissheiten und Gedankengebäude, Tempel des Denkens sozusagen, auch ausgehöhlt hat, untergraben hat, ins Wanken gebracht hat, durch seine Fragen, durch seine radikalen Fragen. Er selber hat sich als eine Art Maulwurf in der Philosophie begriffen, Und dieses Subversive im Denken, das kann unglaublich produktiv werden, wenn man sich auf diese Provokation einlässt und nicht gleich das Buch in die Ecke feuert oder sagt, also da bietet er einem sehr viel in dieser ständigen Provokation. Nietzsche hat also das Studienfach gewechselt, er ist zu den Altphilologen übergetreten, auch deshalb, weil dort ein Altphilologe lehrte, der weit über Bonn hinaus bekannt und geschätzt war, der mit Nietzsche fast den Namen teilte, das war Friedrich Wilhelm Ritschel. Und dieser Ritschel war nicht nur ein sehr guter Altphilologe, sondern auch ein begnadeter Pädagoge, der seinen Studenten viel mehr vermittelte als nur Fachwissen. Etwas, das Nietzsche nämlich viel wichtiger war als die Inhalte eines Faches, war die Frage, wie lehrt einer? Was macht er mit seinem Wissen? Wie gibt er es weiter? Also dieser pädagogische Eros war bei Nietzsche stark entfaltet. Und dieser Ritschel hat seinen Studenten eben viel mehr beigebracht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Er hat 10 Gebote für seine Studenten, für seine Philologiestudenten aufgestellt. Und da merkt man, was ihm wichtig war, nämlich Methode. Methodos, der Weg zu etwas hin. Wenn ich ein Methodenwissen habe, dann habe ich ein Instrumentarium, um mir die verschiedensten Wissensgebiete zu erschließen. Und da hat Nietzsche genau hingeschaut, dieses Bonner Jahr, wie lehre ich, wie lerne ich. Da hat er viel gelernt. Dieser Ritschel hat dann diese Gebote, zum Beispiel erstes Gebot, du sollst nicht nachbeten. Zweites Gebot, du sollst nicht stehlen. Da denken immer alle an Gutenberg und Co. heutzutage. Und auch Nietzsche hat gestohlen, muss man sagen. Er war ein unglaublicher Vielleser und hat sich sehr für Naturwissenschaften interessiert. Er ist zum Beispiel hier in seinem ersten Silzer Jahr 1881 im Sommer, ist er hier mit einer Fülle von naturwissenschaftlichen Schriften, hat er sich hier besorgt und gelesen. Also er hat sich mit Klimakunde, mit Ernährungskunde, mit Sinnesphysiologie, mit Krafttheorie, mit Darwinscher Lehre, mit Wärmelehre, also hat Robert Meyer, Entropiegedanken, solche Dinge haben ihn interessiert, Schüsselersalze, alles Mögliche. Und manchmal hat er sich da Dinge genommen, hat das in seine Schriften eingebaut. Bloß sie finden es nicht, sie erkennen es nicht, weil er es quasi für sich neu perspektiviert. Er klaut es nicht einfach, sondern er amalgamiert es, er verdaut es, er macht etwas Neues damit. Und insofern ist das Stehlen bei ihm ein bisschen in Anführungsstriche zu setzen. Aber es gibt heute einen ganzen Zweig der Nietzsche-Forschung, der mit diesen Lesespuren beschäftigt ist und sich wundert immer wieder neu, was der Mann alles gelesen hat, also wie breit dieses Spektrum war. Dann drittes Gebot, du sollst nicht vor Handschriften niederknien. Was soll das denn heißen? Es könnte heißen, du sollst das dir Überlieferte, die alten Manuskripte, die alten Schriften nicht in Vitrinen wegschließen, nicht einfach anbeten, die Denkmäler auf den Sockeln. Ne? Das ist alles 19. Jahrhundert historistisches Denken. Also das hat Nietzsche nicht gefallen. Er wollte, dass man das sich quasi wieder aneignet. Und da hatte er hat ein großes Vorbild in Goethe. Also er fängt zum Beispiel eine seiner Schriften mit einem Goethe-Wort an. Diese Schrift trägt den Titel Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und da beginnt Nietzsche mit dem Satz, das ist ein Goethe-Satz, übrigens ist mir alles verhasst, was mich nur belehrt, ohne mich zu beleben und meine Tätigkeit unmittelbar zu vermehren. Und da sagt Nietzsche, das ist auch mein Credo. Aber im Faust hat man es auch. Ne? Auch was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Wir, jeder Einzelne für sich, muss noch einmal die Probe machen mit den alten Texten, mit dem, was ihm gegeben ist. Was kann ich für mich davon wieder mir zur Nahrung machen? Was kann ich lebendig machen? Was möchte ich gern davon noch weitergeben? Das ist die Nagelprobe allen Wissens. Nicht Gelehrsamkeit, sondern wieder in die Praxis zurückführen, lebendig machen. Und da hat Nietzsche in Goethe einen gefunden, der ihn wirklich von Anfang an tief beeindruckt hat in der Umfänglichkeit seines Schaffens und seiner Aufnahmefähigkeit. Ein Mann, der eben Politiker, Dichter, Naturwissenschaftler war, der mit allen Sinnen durch die Welt ging. Da blieb Vorbild. Und das vierte Gebot von Ritschel, da geht es nochmal um Methode, das lasse ich mal weg. Da heißt einfach nur, du sollst den Namen Methode nicht unnütz im Munde führen. Und das fünfte, und das ist vielleicht das für Nietzsche wichtigste Gebot geworden, das lautet ganz schlicht, du sollst lesen lernen. Lesen ist eine hohe Kunst. Der alte Goethe hat mal gegenüber Eckermann vermerkt, dass man ein ganzes Leben brauche, um ein guter Leser zu werden. Diese Gespräche mit Eckermann waren übrigens ein Lieblingsbuch von Nietzsche bei Goethe. Und was das heißt, ein guter Leser, das hat Nietzsche seinen Schriften vielfältig hinzugeschrieben. Also, ja, ich zitiere mal eine längere Stelle. Er sagt einmal, für die ruhigen Leser ist das Buch bestimmt. Für Menschen, welche noch nicht in die schwindelnde Hast unseres rollenden Zeitalters hineingerissen sind und welche noch nicht ein götzendienerisches Vergnügen daran empfinden, von seinen Rädern zermalmt zu werden. Das heißt für wenige Menschen. Diese aber können sich nicht daran gewöhnen, den Wert jedes Dinges nach der Zeitersparnis oder Zeitvergeudung abzuschätzen. Diese haben noch Zeit. Ihnen ist es noch vergönnt, ohne vor sich selbst Vorwürfe zu empfinden, die guten Stunden des Tages und seine fruchtbaren und kräftigen Augenblicke auszuwählen und zusammenzusuchen, um über die Zukunft unserer Bildung nachzudenken. Hier hat man nun einige Elemente, die ihm wichtig sind: Zeit haben, Ruhe für ein Buch, aber wichtiger noch als das ist zu wissen, wann sind eigentlich meine guten Stunden, meine fruchtbaren und kräftigen Augenblicke, wo ich mich einer Sache öffne, wo ich etwas an mich heranlasse? Und das war für Nietzsche immer der Moment, wo eine Begegnung stattfindet. Auch im Denken. Er hat immer wieder gesagt, nicht da griff ich einen Gedanken oder da fasste ich, sondern da kam mir. Also dieses, was immer, welche Sache es auch ist, wenn wir uns öffnen, dann kommt uns etwas entgegen. Und das können 5 Minuten sein. Also wenn jemand sich diese Zeit nimmt und sagt, jetzt möchte ich das auf mich wirken lassen, jetzt möchte ich das verstehen, dann und intensiv sich dem hinwendet, dann bringt das manchmal mehr, als wenn man vielleicht irgendwo was liest, weil man gerade Langeweile hat und sich damit zustopft. Und so gibt es eigentlich immer die guten Zeiten. Bei jedem sind die woanders, ne? Der eine ist Morgenmensch, der andere wird abends nochmal richtig aufnahmefähig. Das muss man herausfinden. Nietzsche hat den Menschen als ein Formen- und Rhythmenbildendes Wesen gesehen, das im Laufe seines Lebens eine innere rhythmisierte Ordnung ausprägt und natürlich auch verändert, entsprechend sich verändernder Lebensbedingungen. Aber diese Rhythmen muss ich kennen, denn wenn ich, dann tue ich zur richtigen Zeit das Richtige und dann verstärke ich die Dinge. Wenn ich aber außerhalb meiner Rhythmen lebe, dann, die sind wie Sinnesorgane, dann rauscht das praktisch an mir vorbei, was mir begegnet. Und ich nehme es nicht wahr. Und Nietzsche hat das auch nicht selbst erfunden. Er war ja Altphilologe und er hatte das bei den Griechen eigentlich schon kennenlernen können. Die Griechen, die ja viele verschiedene Vorstellungen von Zeit hatten. Das eine, das ist die Uhr, das ist der Chronos, das ist der Zeitfluss. Da sind wir alle gleich, stecken wir da drin. Aber es gibt noch die andere Zeit, den intensiven Augenblick, wo mich eine Sache trifft wie der Blitz und sie bleibt mir ein Leben lang, weil ich für sie offen war. Und das haben die Griechen Kairos genannt. Und genau diese kairotische Verhältnis zum Dasein, diese Momente, diese Intensitäten, das, was uns eigentlich dann auch durchs Leben weiter trägt, das hat er sogar schon fürs Lesen reklamiert. Und dann sagt er noch etwas. Im Grunde ist der Musiker geblieben und jeder Gedanke hat einen Körper und das ist die Sprache. Und die Sprache ist Rhythmus, Takt, Musik, das sind die Pausen, die Perioden, die Länge der Sätze. Wer Nietzsche gelesen hat, hat er laut gelesen. Und er hat sich die Frage gestellt, kann der gehen, kann der tanzen in seinem Denken oder stolpert der herum? Sind die Sätze zu lang, zu verschachtelt? Werde ich atemlos, wenn ich das laut lese? Also er macht immer wieder die Hörprobe. Und er schimpft einmal auf die Deutschen, er sagt, sie haben ihre Ohren ins Schubfach gelegt. Also mit anderen Worten, sie haben den Sinn für die Melodien des Denkens verloren. Ne? Da bleibt er Musiker, da hat er den Anspruch auch, der Stil soll Tanz werden. Und ich glaube, im Zarathustra steht es einmal, was wäre dann ein Philosoph anderes als ein guter Tänzer? Also einer, der seine eigene Schwere in eine Choreografie überführen lernt, der mit seinen Gedanken tanzen lernt. Und da ist er immer Musiker geblieben in diesem Bereich. Er hat gewissermaßen seine Texte mit den Ohren geschrieben und man muss ihn auch manchmal laut lesen. Es gibt dann verblüffende Dinge, die da passieren, die man nicht herausfindet, wenn man das still vor sich liest. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt einen wunderschönen Aphorismus auf die Schiffe, ihr Philosophen, der neue Kolumbus. Das ist das zweite Bild für den Denker. Ein Kolumbus, der nach neuen Meeren fährt, nicht nach neuen Ländern, also nach neuen Offenheiten. Und dann heißt es da, wir haben das Land hinter uns abgebrochen. Wir sind sozusagen, wir haben keinen Grund mehr unter den Füßen. Und jetzt heißt es nicht ängstlich werden und zurückschauen, wenn dich das Landheimweh anfällt. Und da ist kein Land mehr. Und wenn Sie das einfach nur lesen, dann steht da, da ist kein Land mehr. Aber wenn Sie es laut lesen, dann hören Sie, dass das letzte Wort das Meer ist, auch wenn es dort mit H geschrieben ist. Aber ich bin überzeugt, Nietzsche hat so an seinen Aphorismen gefeilt, dass ihm das wichtig war, dass dieses letzte Wort das Wort Meer ist. Und so ist immer wieder spannend auch, er geht noch weiter, er sagt, mit offen gelassenen Türen lesen. Also ich habe mir das immer so gedeutet, sich nicht einschließen lassen in eine Lektüre, immer wieder einen Schritt zurücktreten und sich fragen, warum glaube ich das jetzt? Warum begeistert mich das? Oder wichtiger noch bei Nietzsche, warum stößt mich das jetzt so zurück? Es gibt ganz viel, was einen abstoßen kann bei Nietzsche. Nur wenn es einen abstößt, dann sollte man sich fragen, was ist es, was mich hier zurückstößt? Denn dann bleibt man bei sich und bei seinem Denken. Und das wollte Nietzsche. Ich will euch zu euch verführen, nicht zu mir. Die Götzen, die ihr anbetet, werden euch eines Tages erschlagen, noch während ihr unter ihnen kniet, heißt es einmal im Zarathustra. Oder wenn ihr mich verleugnet habt, will ich euch wiederkehren. Also diese Umdrehung der Christusszene. Ne? Das könnte ja heißen, wenn ihr gegen mich gegen angedacht habt, mit mir gestritten habt, dann habt ihr um mich, um euer eigenes Denken gerungen. Und damit habt ihr etwas getan, was ich mir von euch gewünscht habe. Ne? Wer nur steigt auf seiner eigenen Bahn, der zieht auch mein Bild mit sich hinan, heißt es einmal in einem kleinen Gedicht. Also diese Idee einer falschen Jüngerschaft, die verwirft, die stößt Nietzsche immer wieder zurück. Er will nicht die Nachbeter und Anbeter. Und nun ist er aber selber auch einer gewesen, der zeitweilig angebetet hat, nämlich der Ritschel hat ihm dann seinen weiteren Berufsweg geebnet und hat ihn empfohlen als Professor für Altphilologie nach Basel, als dort ein Lehrstuhl frei wurde. Er hatte noch nicht mal promoviert, geschweige denn habilitiert, und ist trotzdem auf Empfehlung Professor in Basel geworden. Man hat ihn dann aufgrund der Arbeiten, die er schon veröffentlicht hatte während des Studiums, hat man ihn dann noch promoviert. Das war sehr unbürokratisch und Nietzsche hat das ausdrücklich hervorgehoben. In Preußen wäre das nicht möglich gewesen, aber die Schweizer haben da ganz anders, sind sie da mit ihm umgegangen, was er sehr geschätzt hat. Er hat dann 10 Jahre in Basel gewirkt und er hat dort Freunde fürs Leben gefunden. Also an der Uni hat er gelehrt und hat noch an der Schule am Pädagogium die höheren Klassen in alten Sprachen unterrichtet. Oh, Freunde fürs Leben, das war dieser Mann, Franz Overbeck, ein junger Kirchenhistoriker, ein sehr kritischer Kirchenhistoriker, der ein Buch geschrieben hatte über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, 1873. Das war eine Art Kampfschrift. Nietzsche hat geschrieben, seit Overbeck und ich in Basel sind, liegt Basel auf vulkanischem Boden. Also das war es ja sowieso. Aber die beiden haben sich quasi, sie haben in diesem Haus gewohnt und haben das Baumannshöhle genannt. Da merkt man so den Anspruch, wir sind Höhlenbewohner. Ne? Wir sind abseits vom Treiben unserer Zeit, beobachten wir das kritisch aus der Höhle heraus. Also es ist die Phase, in der Nietzsche seine unzeitgemäßen Betrachtungen schreibt, kultur- und bildungskritische Schriften, in der er dann auch Auswüchse seiner Zeit geißelt. Also zum Beispiel den Bildungsbetrieb, den er nun von innen kennenlernt und gelegentlich als eine Art Legebatterie beschreibt. Da sitzen die Gelehrten, gackern viel, legen ihre Eierchen, publizieren. Die Eierchen werden immer kleiner, ob zwar die Bücher immer dicker, frotzelt Nietzsche. Den Menschen wird keine Zeit mehr gelassen, als Persönlichkeit auszureifen. Sie werden allzu früh in die Fachgelehrsamkeit gedrängt. Sie müssen der Gesellschaft möglichst früh nutzbar gemacht werden. Und diese Idee der Nutzbarkeit versteht sich überhaupt nicht mit Nietzsches Vorstellung von Bildung. Da schaut er oft auf die Griechen zurück und unterstreicht eigentlich immer wieder den Gedanken, dass Bildung etwas ist, das einen Reifungsprozess beinhaltet. Und den kann man nicht künstlich beschleunigen. Sie brauchen Zeit, die Leute, die sich bilden. Seelische, geistige und körperliche Reifung. Das haben die Griechen noch zusammen gedacht und das fehlt hier. Alles wird zu grün vom Zweig gebrochen, schreibt Nietzsche. Und er schreibt noch etwas, und das könnte heute, jetzt, in diesem Moment, genauso passend wie damals. Da sagt er einmal, man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Lieber irgendetwas tun als nichts, auch das ist eine Schnur, um aller echten Bildung den gar auszumachen. Und so wie sichtlich alle Formen an dieser Hast der Arbeitenden zugrunde gehen, so geht auch das Gefühl für die Form selber, das Ohr und Auge für die Melodie der Bewegungen zugrunde. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer. Also das ist noch heute unser Lebensgesetz, schneller sein als der andere. Nietzsche stellt das in Frage. Er schaut auf die Griechen und sagt, die Griechen wussten noch, das Chaos in sich zu organisieren, indem sie sich auf ihre echten Bedürfnisse zurückbesannen und alle Scheinbedürfnisse absterben ließen. Also man muss sich mal überlegen, wenn wir unsere Scheinbedürfnisse absterben ließen, würde wahrscheinlich die Wirtschaft ziemlich schnell kollabieren. Von daher ist Nietzsche interessant zu lesen, auch als eine Art Gegenpol zu unserem heutigen Leben. Er hat dann, ich sagte ja vorhin, er war auch ein Jünger eine Zeit lang und er hat Basel so geschätzt, weil er von Basel aus so nahe war, diesem Mann hier, Richard Wagner, eine Schlüsselgestalt in Nietzsches Leben und Denken. Da könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Nietzsche hatte kurz vor seiner Universitätskarriere Beginn, hatte er den Wagner kennengelernt, persönlich auch, nachdem er schon Feuer und Flamme für Wagners Musik war. Und Wagner muss ihn eingeladen haben, nach Triebschen zu kommen, hier am Vierwaldstätter See, wo Wagner zusammen mit der Cosima Liszt verheiratete von Bülow, sie war die Frau eines Wagner-Pianisten, Wagner-Freundes und begnadeten Pianisten, lebten. Und die beiden, Nietzsche ist dann über 20 Mal von Basel nach Triebschen gefahren, hat das wie eine Art Ersatzfamilienidyll erfahren, hat auch später nach dem Bruch mit Wagner auf diese Tage von Triebschen nichts Schlechtes kommen lassen und hat nun große Pläne, was Wagner angeht. Er glaubt, so wie er die griechische Kultur aus dem Geiste der Musik eigentlich hatte erstehen lassen in seinem ersten großen Buch, Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, da fragt Nietzsche, wie ist eigentlich die griechische Kultur zu ihrer Höhe gekommen, wie ist die Tragödie entstanden und dann weitergedacht, die Griechen, wie kamen sie zu dieser hohen Kultur? Und im Grunde ist dort die Musik schon nicht eine Kunst unter Künsten, sondern eine Grundlage von Kultur überhaupt. Und er glaubt nun, in seiner Zeit gibt es wieder eine Musik, gibt es einen Musiker, der Grundimpulse für eine kulturelle Erneuerung bringen könnte. Und das war Richard Wagner. Nietzsche kannte Wagners musiktheoretische Schriften. Er verfolgte das Bayreuth-Projekt. Er war zeitweilig sogar, wollte er werben dafür. Er wollte sogar zeitweilig seine Professur an Nagel hängen, um für Wagner missionieren zu gehen. Die Erneuerung der Kultur aus dem Geiste der Wagnerschen Musik. Das war eigentlich ein bisschen auch hinter diesem Buch, mit dem er sich als Altphilologe hätte ausweisen sollen, das dann von später berühmt gewordenen Altphilologen zerrissen wurde. Unter anderem eben der wichtigste war wohl Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf, der hier von Afterphilologie sprach und Nietzsche ganz stark angriff. Der aber nicht gesehen hatte, das hat er später auch zugegeben, dass das im Grunde ein philosophischer Entwurf war und kein philologisches Buch mehr. Es war schon auf Wagner zugeschrieben und Nietzsche hat einen seiner vollkommenen Tage seines Lebens, ist der 22. Mai 1872, das war die Grundsteinlegung von Bayreuth. Nietzsche ist dabei und er schwärmt und ist sozusagen jetzt ein Wagnerianer in dieser Phase. Ein neuer Mythos soll geboren werden. Er schreibt seinem Philologenfreund Rode, der gerade in Italien auf Bildungsreise ist, die Griechen leben noch, glaub es nur. Und dann schreibt er in Klammern nur Triebschen dazu. Also das ist so ein bisschen Wagner als der neue Aischylos und wie auch immer. Das treibt ihn um. Und dann die große Enttäuschung, als dann die ersten Bayreuther Festspiele 1876 stattfinden, muss Nietzsche registrieren, dass es Wagner weniger um die Erneuerung der Kultur als um die Selbstfeier offensichtlich geht. So sah es jedenfalls Nietzsche. Wagner, du bist ja Wagnerianer geworden. Um dich herum die Anbeter, mit denen wollte Nietzsche aber nicht verwechselt werden, weil sie in Wagner einen deutsch-nationalen Musiker sehen wollten. Nietzsche hat später geschrieben, Deutschland, Deutschland über alles klingt mir schräg in den Ohren, weil ich von euch Deutschen mehr und anderes erwarte. Und da kam es zu einer schweren Irritation. Nietzsche war krank, er rannte weg aus Bayreuth nach Klingenbrunn in den Böhmerwald und begann dann dort mit Aufzeichnungen zu einem Buch, mit dem er sich nun von Wagner freizuschreiben versuchte. Er nennt es im Untertitel ein Buch für freie Geister. Der Haupttitel ist Menschliches allzu Menschliches. Nietzsche selber hat einmal gesagt, Wagner hat das Ideal verraten, das ich in ihn gesetzt habe. Und das ist eigentlich sehr klug, denn Nietzsche hat hier erkannt, dass er immer auch projizierte auf andere, dass er sie belastete mit Ideen, mit Idealen. Und er hat aber auch reflektiert, dass wir das im Grunde alle so machen. Also wir erkennen einen Menschen nie, wie er ist, sondern es gibt immer Vorurteile und man muss wissen, dass man diese Vorurteile hat, denn dann kann man auch daran sich abarbeiten. Er schreibt zum Beispiel hier, das ist ein sehr schönes, das ist aus einem Reisebüchlein, schreibt er einer jungen Frau, wir machen es auch im Wachen wie im Traume, immer erfinden und erdichten wir erst den Menschen, mit dem wir verkehren und vergessen dann sofort, dass wir ihn erdichtet und erfunden haben. Und ich finde das sehr schön, denn es ist im Grunde auch ein Weg, eine Möglichkeit, toleranter zu werden mit den Schmerzerfahrungen, die uns andere bereiten. Bei Wagner ist ihm das nicht gelungen, bei anderen eher, denke ich, dass man weiß, im Grunde ist auch das Bild vom anderen immer ein Stück, ein Vorurteil, ne? Eine Idee. Und daran, wenn ich das weiß, dann kann ich damit arbeiten und kann mir quasi auch ein bisschen Enttäuschungen vielleicht ersparen, ja. Hat natürlich die Freundschaft manchmal auch sehr belastet. Also Rode zum Beispiel, dem schreibt er einmal, da ist Rode schon Professor, da fragt er ihn, Rode, du mit deinem Kopf, schreibe mir doch mal, wo du noch ein Werdender bist. Und dann schreibt Rode zurück, ja, als Professor ist es schwer. Manchmal fühle ich mich wie ein Teich, der langsam mit Schimmel überwächst. Also diese, ja, Erstarrung, ne? Diese Überforderung auch an den anderen. Nietzsche hat nämlich in der Ablösung von Wagner dieses neue Ideal des freien Geistes mit einem Wort des Dichters Pindar verbunden und das lautet, werde der du bist. Der du bist, also nicht der Nietzsche, nicht der Wagner, nicht der Schopenhauer ist, Schopenhauer habe ich ja noch gar nicht erwähnt, auch eine wichtige geistige Leitfigur für Nietzsche, aber werde der du bist, das heißt eben auch, dass wir nicht zu uns kommen, indem wir da sitzen und überlegen, wer wir sind, also nicht einfach erkenne dich selbst, sondern für Nietzsche hieß das, eine Idee von sich, sich vorauswerfen, eine Art Projekt, lateinisch eben, Vorausentwurf, und dann darauf zugehen und mal schauen, bin ich das oder zeigt mir die Reaktion meiner Mit- und Umwelt, dass ich eigentlich das ja gar nicht bin. Und dann auch den Mut finden, dieses Ich-Ideal wieder ein bisschen umzugestalten. Nietzsche sagt einmal, wir müssen durch, es genügt nicht ein Mensch zu sein, wenn es auch der notwendige Anfang ist, sondern von einem in einen anderen übergehen. Wir müssen durch viele Ideale hindurch. Und diesen Anspruch, sich immer wieder ein Stück weit zu verwandeln, den hat er eigentlich festgehalten. Das ist das, was ein Mensch eigentlich in seinem Leben erfährt. Häutungen, wer die Kraft nicht mehr hat, sich von einer einmal gefassten Meinung auch wieder abzulösen, abzustoßen, der ist wie die Schlange, die sich nicht mehr häutet, der stirbt dann ab. Ne? Und da ist er ein großer Verwandlungskünstler auch selber gewesen. Wie ist er aber jetzt auf seinen Weg gekommen? Und da möchte ich gerne an meine Frau abgeben.
Jetzt bleibt mir übrig, eben zu erklären, was Nietzsche hierher gebracht hat, ins Engadin, nach Sils Maria. Er war eben 10 Jahre an der Uni und wurde immer kranker. Wobei man sagen muss, Nietzsche war ein chronisch kranker Mensch. Er hat schon als kleines Kind, mit 4 Jahren, hat man bei ihm schon eine Kurzsichtigkeit diagnostiziert, die dann zu Beginn der Basler Professorenzeit schon zweistellige Dioptrienwerte erreicht hatte. Hinzu kam während der Studienzeit eine einen, damals sagte man, chronischen Magen-Darm-Katarrh, und also eine chronische Gastritis, die auch aufgrund einer schlecht auskurierten Ruheinfektion immer schlimmer wurde. Also auch Magen-Verdauungsprobleme haben ihn geplagt. Und am schlimmsten für ihn waren die migränartigen Kopfschmerzen, die ihn in Basel, eben während der Basler Zeit, immer häufiger heimsuchten, immer stärker wurden, verbunden mit Erbrechen, mit der Verschlechterung des Augenleidens, mit Lähmungserscheinungen, mit Momenten der Bewusstlosigkeit, also wirklich starke, starke Anfälle, die sich häuften. Ab Anfang der 70er Jahre ist die Krankheit, wirklich diese Krankheit, eine ständige Begleiterin. Und das Spannende ist, und deshalb haben wir auch ein kleines Buch darüber geschrieben, zu diesem Thema Nietzsche und Krankheit, Nietzsche und Gesundheit. Spannend ist zu sehen, wie dieser Denker versucht hat, immer intensiver diesen Zustand des chronischen Krankseins in das Gesamte seiner Existenz zu integrieren und auch für sein Denken, für seine Philosophie fruchtbar zu machen. Es gibt bei Nietzsche in seinen, die Briefe sind wirklich eine Leidensgeschichte, seine Briefe an die Familie und an die Freunde. Und am Anfang finden wir immer wieder die Frage, wie werde ich meine Krankheiten los. Also er hat gekämpft natürlich, wie jeder Kranke. Er hatte, man muss dazu sagen, wenig Vertrauen zu Ärzten. Er hat sich je später umso seltener untersuchen lassen, hat immer betont gegenüber Mutter und Schwester, wir müssen selber versuchen, den eigenen Arzt zu sein oder den eigenen Arzt zu spielen, weil kein Arzt kann uns besser kennen als wir selbst. Also jeder von uns ist, sagt Nietzsche, ein Unikum auf der Welt, also eine unwiederholbare und deshalb auch kostbare Erscheinung auf der Welt. Und wenn wir nur den Mut hätten und die Ausdauer, auf die Stimme unseres Leibes und unserer Psyche zu hören, dann könnten wir uns unter Umständen, natürlich vor allem bei chronischen Erkrankungen, besser helfen als jeder Arzt, weil jeder eben, und da knüpft er an die alten Griechen, die behaupteten, also die Vorsokratikern, eigentlich müsste jeder Mensch seinen Arzt sein, oder jeder Arzt müsste einen Patienten haben alleine und immer wieder begleiten, um herauszukriegen, wie lebt dieser Mensch, was sind seine Gewohnheiten, welche Fehler macht er in seinem Leben, um ihm wirklich gut helfen zu können. Auf jeden Fall eben taucht dann in seinen Briefen mit der Zeit auch eine zweite Frage, eben nicht nur, wie bekämpfe ich meine Krankheiten, sondern Nietzsche hat viel experimentiert mit Diäten, mit Trinkkuren, Badekuren, hier in der Schweiz hat er alles Mögliche ausprobiert. Aber dann irgendwann mal fragt er sich, was will diese Krankheit eigentlich von mir? Was will sie mir sagen? Und ich meine, heute für uns ist das psychosomatische Denken eine Selbstverständlichkeit. Aber Nietzsche war wirklich ein Vordenker der psychosomatisch, kann man sagen. Denn aufgrund seiner Kenntnisse über die Philosophie und auch Arztpraxis der Vorsokratiker wusste er oder hat er gleich sich Gedanken darüber gemacht, wir sind eine Ganzheit, wir Menschen. Also Körper und Geist und Psyche gehören zusammen. Das heißt, ohne weiteres könnte eine physische Krankheit Indikator sein für innere Bedürfnisse, für eine innere Anspannung, Ungleichgewicht. Und das war in seinem Fall in Basel so, denn er hat eben diesen Beruf als Altphilologe, aber er hat sehr früh erkannt, dass dieser Beruf ihn eigentlich von seiner Leidenschaft, von seinen wirklichen Interessen, von der Philosophie ablenken. Einmal schreibt er an den Rektor einen sehr mutigen Brief an den Rektor der Universität Basel und sagt ihm, dieser mehrfache Beruf, eben Gymnasiallehrer und Uni-Dozent, lenkt mich ab von meinen eigentlichen Gedanken, von meinen Interessen, von den philosophischen Gedanken. Ich möchte länger bei einem Thema, bei einem Problem ausharren und ich werde immer wieder aus dieser Bahn rausgeworfen. Und das hat ihn geplagt. Das hat er 10 Jahre lang ausgehalten, aber dann am Schluss hat ihn die Krankheit gezwungen, im April 1879 musste er aus gesundheitlichen Gründen seine Professur aufgeben. Er konnte den Unterricht nicht mehr vorbereiten. Er hatte zeitweilig, war er wirklich blind, bekam er Schreibe- und Leseverbot. Und später, und das ist wirklich spannend, hat er sich bei seiner Krankheit bedankt. In Ecce Homo schreibt er, die Krankheit hat mir zuletzt den allergrößten Nutzen gebracht. Sie hat mich herausgelöst. Sie hat mir den Mut zu mir selbst zurückgegeben. Ohne diese Krankheit hätte er wahrscheinlich weiter, wäre er auf diesem Weg geblieben, und die Krankheit zwang ihn eben seinen Weg, oder half ihm dazu, seinen Weg als freien Philosophen einzuschlagen. Und deshalb schreibt er dann später, das ist ein wirklich prägnanter Aphorismus zu diesem Thema, die Krankheit ist ein plumper Versuch, zur Gesundheit zu kommen. Und wir müssen mit dem Geist der Natur zur Hilfe kommen. Also er sieht in der Krankheit wirklich einen sehr eben diese positive Seite, als Alarmglocke sozusagen und auch als Chance. Er sagt, die Krankheit zwingt uns zur Muße. Die Muße, die wir uns Moderne nicht mehr leisten, nicht mehr gönnen. Die Krankheit zwingt uns dazu, das Bett zu hüten. Und möglicherweise, wenn wir diese Chance packen, wenn wir die freie Zeit, jetzt die leere Zeit zum Nachdenken benutzen, kommen wir möglicherweise dahinter, woran wir eigentlich erkrankt sind, was uns krank macht. Möglicherweise ist das unser Beruf, wie in seinem Fall vielleicht. Oder und das ist spannend, da wird Nietzsche wirklich sehr, sehr, sehr konkret. Nietzsche ist ein Denker, der versucht hat, und das macht ihn mir auch so sympathisch, er hat versucht, auch die Themen, die unseren Alltag betreffen, Beruf, Ernährung, Klima, Wohngewohnheiten, Tagesrhythmen und so weiter, diesen Themen eine philosophische Würde zurückzugeben. Und das ist wirklich ganz spannend, da ist wirklich wieder nahe an den Vorsokratikern, die Philosophie in erster Linie als Diätetik betrachteten, also Diätetik im weitesten Sinne, Philosophie als Lebenskunst, als die Kunst des individuellen, persönlichen, guten Lebens. Das ist die Basis dann für die anderen Themen sozusagen. Nietzsche schreibt einmal, meine Philosophie, das ist ein Philosophieren am Leitfaden des Leibes. Der Leib entscheidet mit, womit ich mich auseinandersetze als denke, wie ich denke, zu welchen Schlüssen ich komme. Man kann das nicht trennen. Wenn man Nietzsche sagt, wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Also die Eingeweide denken mit, wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind, es kalt haben, was weiß ich. Alles spielt mit einer Rolle. Deshalb muss man sich auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Und er sagt eben, der Kranke hat diese Chance, die eigenen 24 Stunden, eben die Bedingungen des Alltags zu überprüfen, sind sie selbst gewählt? Entsprechen sie meinen Bedürfnissen oder sind sie fremdbestimmt und passiv akzeptiert? Wenn ich dahinter komme, bin ich schon auf dem guten Weg zu einer höheren Gesundheit. Und das sind Gedanken, die er nicht nur eben gedacht hat, sondern er hat versucht, in den 80er Jahren so zu leben. Nietzsche ist dann ein wandernder Philosoph, er hat keinen Beruf mehr gehabt, er hat kein festen Domizil mehr gehabt, er ist auf der Suche nach den Bedingungen, unter denen er möglichst beschwerdefrei dann seine Werke schreiben kann. Und er hatte während der Basler Zeit, das ist auch wichtig zu wissen, immer deutlicher festgestellt, dass er natürlich das neben dem psychosomatischen Aspekt auch klimatische Bedingungen ihn stark beeinflussen. Also er war ein enorm wetterempfindlicher Mensch. Er hat hier im Zils die Bauern in Staunen versetzt. Er konnte nämlich ein Gewitter spüren, 2 Tage bevor es kam. Nietzsche war wirklich eine Wetterstation. Alles, was elektrostatische Ladungen in der Luft waren, Gewitterlagen, Föhnlagen, das war für ihn, auch Scirocco in Süditalien, das war für ihn alles Gift. Einmal schreibt er an einen Freund, eigentlich gehöre ich nach Paris in die Elektrizitätsausstellung, und zwar in die Abteilung für elektrostatische Messgeräte. Da gehöre ich einfach hin. Und er hatte während der Basler Zeit immer wieder von diesem Engadin gehört, vom Oberengadin. Er hatte eben immer wieder Klimatabellen studiert und herausgekriegt, dass diese Gegend eine der Sonnen, statistisch gesehen, es gibt natürlich Ausnahmen, aber statistisch gesehen ist das eine der sonnenreichsten und trockensten Gegenden in der ganzen Schweiz. Und so hat Nietzsche dann im Sommer 1879 zum ersten Mal das Engadin ausprobiert, obwohl er, das ist auch interessant, spannend, um seine Widersprüchlichkeit auch im Alltäglichen zu beweisen. Nietzsche schreibt am 7. Juni 79 an seine Schwester Elisabeth. Er war noch nie im Engadin gewesen, aber er muss darüber irgendwas gehört oder gelesen haben. Auf jeden Fall schreibt er an seine Schwester in apodiktischem Stil, wie das üblich ist bei ihm: Das Engadin ist mir leider durch den Überfluss von Deutschen und Baslern unbetretbar. Das sehe ich ein. Das schreibt er. Und dann in Klammern: außerdem viel zu teuer, Klammer zu. Irgendwie muss er über St. Moritz, ich meine, das Engadin in den 70er Jahren war eigentlich nicht so bekannt, Sils überhaupt nicht, aber St. Moritz war damals schon wegen der seiner Wasser, Mineralwasser Tradition, war schon ein international bekannter Treffpunkt der High Society. Und Nietzsche hatte eigentlich also beschlossen, das kommt nicht in Frage, am 7. Juni, am 21. Juni 79, also rund zwei Wochen später, kommt er in St. Moritz an, also er hat sich das radikal anders überlegt, kommt nach St. Moritz und verbringt diesen ersten Engadiner Sommer damals, Sommer 79, und ist von Anfang an überwältigt von dieser Natur. Also es ist nicht nur das trockene Klima, sondern hier hat er das Gefühl, sein, wie er sagt, sein alter Ego gefunden zu haben. Das ist eine Doppelgängerei in der Natur, schreibt er in einem Aphorismus. Vor allem, was ihn fasziniert, ist die Widersprüchlichkeit, die Gegensätzlichkeit dieser Landschaft. Eine Landschaft, schreibt Nietzsche später, die alle Gegensätze, alle Mitten zwischen Eis und Süden in sich schließt. Und es ist tatsächlich so, das ist eben eine Passlandschaft. Wir sind auf 1800 Metern, also wir sind im Hochgebirge. Es hat was Raues natürlich, diese Natur, Kaltes, auch Bedrohliches, wenn wir uns zurückversetzen in die Zeit Ende 19. Jahrhunderts, also 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Da war, sah es auch anders aus. Die Gletscher viel imposanter. Der ewige Schnee war damals noch ewig im Unterschied zu heute. Also dieses kalte, bedrohliche, majestätische, raue auf der anderen Seite das Liebliche, das Idyllische. Und das hat man hier. Das ist ein ungewöhnlich breites Tal hier oben. Wir haben diese Seenkette, das ist untypisch für so ein Tal im Hochgebirge, die also die grünen Seen im Sommer, diese Wiesen dazwischen, die Kuhherden. Er hat wirklich was unheimlich Idyllisches. Nietzsche sagte sogar Südliches. Für ihn wäre das Engadin viel südlicher als jeder Schweizer Ort, viel südlicher noch als Italien, sagt er. Man müsste ihn nach Mexiko wandern, um etwas Vergleichbares zu finden. Also für ihn ist Finden hier, einmal schreibt er hier, wo Finnland und Italien zum Bunde zusammengekommen sind. Also diese Verbindung zwischen Norden und Süden. Und warum Doppelgängerei? Weil er selber in sich diese Widersprüchlichkeit, diese Zerrissenheit hatte. Also Nietzsche ist einerseits der Zerstörer unserer Gewissheiten als Denker, der mit dem Hammer philosophiert. Auf der anderen Seite war Nietzsche ein schöpferischer Geist, er war ein Künstler, er war Musiker, er war Dichter. Also er hat diese warme, schöpferische Seite und diese kalte, zerstörerische Seite. Und dieses Kalt und Warm findet er hier in der Spiegelung in dieser Landschaft. Deshalb war für ihn klar, das ist meine Landschaft, schreibt er schon im ersten Sommer. Für ihn war klar, ich komme wieder. Er kam 81 das zweite Mal ins Engadin, nach St. Moritz, aber, schrieb er dann rückblickend, St. Moritz stieß mich heftig zurück. Nach 3 Stunden verließ ich es, am Abend wollte ich sogar das Engadin für immer verlassen. Also für ihn war die Menschenmenge, der Lärm in St. Moritz, also dieses Mondäne war absolut nicht seine Sache. Das Glück wollte, dass er zufällig dann mit einem Silzer ins Gespräch kam, mit einem jungen Mann hier, von hier, und dieser Mann sagte ihm, dass 11 Kilometer weit weg von St. Moritz ein eben stiller, abgeschiedener, ruhiger, schöner, kleiner Ort gibt, eben kleinen Ort gibt, eben Sils. Nietzsche hat sich eben hier bei Herrn und Frau Durisch einquartiert und war so sicher, dass er jeden Sommer zurückkehren würde, dass er sogar einen Teil seiner Bücher hier überwintern ließ. Und das ist ein großes Zeichen des Vertrautseins mit einem Ort, denn Nietzsche ist sonst mit seinen Büchern immer rumgefahren, gereist, und das waren 104 Kilo, schreibt er selber, mein Klumpfuß, mit dieser Privatbibliothek ist er gereist. Und was heißt gereist? Er war im Sommer hier, nur im Sommer, und im Winter ist er weiter nach Süden gereist, weil das Klima für ihn hier oben zu rau gewesen wäre. Außerdem wäre das Winterlicht hier oben zu stark gewesen für seine Augen, deshalb ist er weiter nach Süden an die ligurische Küste gefahren, Santa Margherita, Rapallo, Genua, später Nizza, das sind die Winterstationen. Und der einzige Sommer, also er war 81 hier und dann von 83 bis 88, der einzige Sommer, den er nicht hier verbrachte, war der Sommer in dieser Zeitspanne, war der Sommer 82. Warum? Weil diesen Sommer er zum Teil mit Lou von Salome verbrachte, einer jungen Russin, die Nietzsche im Frühjahr 82 kennenlernte, eine Frau, von der er später sagte, das war der Mensch, der mich verstanden hat. Also die Person, die nicht nur passiv verstand, was er sagte, sondern sie gab Antwort. Sie war wirklich auf seiner Höhe. Sie konnte ihm Anregungen geben zum Weiterdenken. Sie war wirklich ein Gesprächspartner. Und man muss dazu wissen, Nietzsche hat zu dem Zeitpunkt, also er hat zu Lebzeiten, sehr wenig Anerkennung mit seinen Werken gefunden. Also er hat sehr wenig verkauft, Bücher verkauft. Einmal spricht er von seinen 3 Lesern in Europa. Also er hat das wirklich dieses geistige Isolation, dieses Gefühl, wie er das selber formuliert. Ich habe das Gefühl, dass ich seit Jahren in einen leeren Raum hineinspreche und es kommt überhaupt kein Echo zurück. Also diese geistige Isolation. Er war einfach zu modern für seine Zeit. Er hat das auch einmal eingesehen, manchmal hat er das als Auszeichnung betrachtet. Einmal schreibt er, es gibt Menschen, die posthum geboren werden und ich gehöre dazu. Er hat auch darunter sehr gelitten, dass er wirklich keine Möglichkeit hatte, mit Freunden, mit Kollegen sich auszutauschen über die Themen, die ihn wirklich beschäftigt haben. Und in dieser Lu hätte er diesen Gesprächspartner gefunden. Deshalb hat er vielleicht einen Fehler gemacht, obwohl er diese Frau als Verkörperung des freien Geistes bewundert hat für ihre Selbstständigkeit, für ihren Mut, für ihre Eigenständigkeit, hat er andererseits versucht, sie in eine bestimmte Rolle einzuzwängen. Er wollte aus ihr seine Schülerin machen, die Erbin seiner Philosophie machen, also er wollte, dass sie seine Aufgabe dann weiterführt, und dafür war sie eben zu unabhängig, zu eigenständig, also dass diese Beziehung, sie waren einige Wochen in diesem Sommer 82 zusammen, das waren für Nietzsche sehr fruchtbare, sehr glückliche Wochen, aber dann ging diese Beziehung auseinander und aber das ist der einzige Sommer und sonst immer den Sommer hier in Sils bis 88, das ist der letzte Sommer, wie gesagt, ein verregneter Sommer. Nietzsche hat sehr darunter gelitten, wollte schon Anfang September weg, aber er wollte nach Turin. Er hat im Mai diese schöne Stadt, aristokratische Stadt, kennengelernt und wollte Herbst und Winter in Turin verbringen. Aber er kam nicht weg, weil er wollte mit der italienischen Bahn am Comasee entlang nach Mailand und dann weiter. Aber der Comasee war über die Ufer getreten, weil es so viel geregnet hatte und die italienische Bahn war außer Betrieb. Und der blieb einfach hier in Sils Maria gefangen, wochenlang. Ende September kommt er dann weg, geht nach Turin und dort passiert was Unglaubliches. Nietzsche ist Plötzlich fühlt er sich von seinen gesamten Beschwerden befreit. Plötzlich hat er keine Schmerzen mehr, keine Augenleiden mehr, keine Magenbeschwerden, fühlt sich gesund wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Er lebt eine unglaublich euphorische Phase. Er hat dann 4 Werke in 3 Monaten druckreif noch geschrieben, also zwischen Ende September und Ende Dezember 88. Aber man merkt auch, er schreibt auch viele Briefe, und bei den Briefen merkt man immer deutlicher, dass er den Kontakt zur Realität langsam verliert, dass er nicht mehr zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden kann. Es kommt dann Anfang Januar 89 zu einem geistigen Zusammenbruch in Turin. Erzählt wird, also es ist eine Anekdote, dass er auf einem Turiner Platz sieht, wie ein Kutscher sein Pferd schlägt, fällt weinend diesem Pferd um den Hals, muss dann nach Hause begleitet werden, ist verwirrt, kann sich nicht mal mehr an seine Adresse erinnern und wird dann, erholt sich aus dieser Verwirrung nicht mehr. Die Freunde, die eben die letzten Briefe, die sogenannten Wahnsinnszetteln von ihm bekommen hatten und beunruhigt waren, haben dann beschlossen, die Kollegen in Basel nachzuschauen, was mit ihm los ist. Franz Overbeck hat dann den kranken Nietzsche in Turin abgeholt, hat ihn zuerst nach Basel gebracht, dort wurde er untersucht und dann nach Jena gebracht. Und die Mutter, Franziska, hat es dann durchgesetzt, dass sie ihren kranken Sohn mit nach Hause, nach Naumburg nimmt und ihn dort betreut. Also die Mutter hat tatsächlich den kranken Sohn jahrelang zu Hause betreut. Am Anfang konnte Nietzsche noch, wie man hier auf diesem Foto auch sehen kann, mit der Mutter spazieren gehen. Er konnte sich an die Vergangenheit erinnern. Er konnte Klavier noch spielen, war ein wunderbarer Improvisator am Klavier. Und man hat deshalb am Anfang noch, haben die Freunde geglaubt, an einer möglichen Genesung, aber diese Fähigkeiten sind immer weiter zurückgegangen. Und die letzten Jahre hat Nietzsche, wie man hier sieht, das sind seltene Fotos, die wir vom Nietzsche-Archiv in Weimar bekommen haben. Das sind Fotos vom Nietzsche ein Jahr vor seinem Tod. Die letzten Jahre hat er vegetierend verbracht. Da sieht man, dass die Krankheit, also lange Zeit hat man an einer fortschreitenden Paralyse als Folge einer Syphilis-Infektion gedacht. Also das war die vertretene These, aber diese These wird heute radikal in Frage gestellt. Heute ist man nicht mehr so fest davon überzeugt, dass das der Grund dieser geistigen Erkrankung gewesen ist. Das Problem ist bei Nietzsche, es gibt, wie gesagt, zu wenig herzliche Dokumente, weil er sich so selten hat untersuchen lassen. Also man kann keine Diagnose stellen, keine endgültige Diagnose. Als er starb am 25. August 1900, also nach 11-jähriger geistiger Erkrankung. Und als er starb, wollte man eine Obduktion vornehmen, aber die Schwester hat das verhindert. Die Schwester wollte das nicht und deshalb bleibt, es wird heute nach wie vor weiter diskutiert, was könnte der Grund sein, aber es gibt keine eindeutige Antwort. Die Schwester spielt in diesem letzten Kapitel, also in den letzten Lebensjahren und in der Rezeption Nietzsches eine wichtige Rolle. Die Schwester hat nämlich Mitte der 80er Jahre, ich muss ein bisschen kurz zurückblenden, Mitte der 80er Jahre hat Elisabeth, 2 Jahre jüngere Schwester von Nietzsche, einen jublen Antisemiten geheiratet, Bernhard Förster, und ist mit diesem Mann nach Paraguay ausgewandert, also gegen den Willen des Bruders, ist sie dann ausgewandert mit ihm nach Paraguay, um dort eine rein rassische deutsche Kolonie zu gründen, die Nueva Germania. Und das Projekt scheiterte dann aus, also sie wollten im Urwald dann eben mit deutschen Familien die deutsche Rasse dann rein erhalten in dieser Abgeschiedenheit. Nietzsche hat sich über dieses Projekt aufgeregt, vor allem natürlich hat er die Ideologie kritisiert, die dahinter steckte. Er hat seine Schwester in dieser Zeit antisemitische Gans tituliert und es gibt Briefe, in denen er wirklich ganz deutlich seine Meinung äußert über solche Projekte. Unter anderem ein Brief aus Juni 1887, da ging es da eben darum, dass zu wenig Familien mit ausgewandert sind. Also das Projekt scheiterte aus finanziellen Gründen, weil die beiden zu viel Land gekauft hatten. Und Nietzsche schreibt an die Schwester, mein Wunsch wäre, dass man euch, also dir und Herrn Förster, deutscherseits etwas zur Hilfe käme und nämlich dadurch, dass man die Antisemiten nötigte, Deutschland zu verlassen. Und dann schreibt er den Juden, andererseits wünsche ich immer mehr, dass sie in Europa zur Macht kommen, damit sie und dadurch ihre Eigenschaften verlieren, nämlich nicht mehr nötig haben, vermöge deren sie sich als Unterdrückte bisher durchgesetzt haben. Und dann setzt er noch hinzu, es ist meine ehrliche Überzeugung, ein Deutscher, der bloß darauf hin, dass er Deutscher ist, in Anspruch nimmt, mehr zu sein als ein Jude, gehört in die Komödie. Gesetzt nämlich, dass er nicht ins Irrenhaus gehört. Das ist Nietzsche. Meinung. Die Schwester hat dann, als das Projekt eben gescheitert war, Anfang der 90er Jahre, Bernhard Förster kam ums Leben in Paraguay und sie als Witwe kam zurück, fand bei der Mutter den kranken Bruder und beschloss, das ist mein nächstes Lebensprojekt, ich werde meinen Bruder berühmt machen. So hat sie, noch bevor die Mutter starb, ihr alle Rechte abgehandelt auf Werk und Nachlass des Bruders. Also Nietzsche hat viele Werke selber publiziert, hatte aber einen riesigen Nachlass hinterlassen. Dort waren zum Beispiel die vier letzten Turiner Werke, die er nicht mehr publiziert hatte, von Ende 88. Dort waren seine Notizbücher, in denen er Aphorismen, Themenlisten, Gedanken, alles Mögliche notiert hatte. Dann hat die Schwester noch sämtliche Briefe des Bruders zurückverlangt von Freunden und Bekannten und Verwandten. Also die wurde die Universalerbin des Nachlasses und des Werkes und hat dann zuerst in Naumburg und später in Weimar ein Nietzsche-Archiv betreut, also gegründet, und hat dann angefangen, diesen Nachlass herauszugeben und hat dabei viel, viel gefälscht. Bei den Briefen hat sie gefälscht, also alles, was ihr nicht passte oder was sie nicht verstanden hat sie weggelassen. Und vor allem, was wirklich sehr problematisch, sehr fraglich ist und sehr negative Wirkungen gehabt hat, sie hat aus dem Nachlass Texte herausgewählt und hat sie zusammen gebastelt in einer Publikation, Der Wille zur Macht, das ist ein Werk, das sie als Hauptwerk des Bruders angepriesen hat, aber es ist ein Werk, das Nietzsche eigentlich nie geschrieben hat. Das ist eine willkürliche Kompilation. Es sind zwar Texte aus dem Nachlass und im Spätnachlass gibt es problematische Texte von Nietzsche, das darf man wirklich nicht leugnen. Also da spricht er eben von Herrenrasse und Sklavenrasse, von Selektion, das war damals natürlich ein Modewort, von Übermensch. Aber die Frage ist die entscheidende Frage, wie kontextualisiert Nietzsche das und wie wurden diese Begriffe oder diese Sätze missbraucht, also anders kontextualisiert und missbraucht. Hier sind Dokumente zur Krankesgeschichte, also das sind die sogenannten Wahnsinnszettel. Ich habe das vorhin schon erwähnt, das sind die Briefe, die Nietzsche unmittelbar nach seinem Zusammenbruch oder unmittelbar davor an die Freunde geschickt hat. Und hier merkt man eben, wie er sich zum Beispiel mit identifiziert, der Gekreuzigte, das ist eine Unterschrift, oder Dionysos. Und vor allem spannend ist dieser Brief an Professor Jakob Burckhardt. Das war der ältere Kollege, den er sehr bewundert hat in Basel. Und dieser Brief ist eine so unglaubliche Mischung zwischen Klarheit und Verwirrung, dass später der Surrealist André Breton diesen Text in seine Anthologie des schwarzen Humors aufgenommen hat. Also schon der Anfang ist wirklich furios. Zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott. Aber ich habe es nicht gewagt, meinen Privategoismus so weit zu treiben, um seinetwegen die Schaffung der Welt zu unterlassen. Das hier ist die sogenannte Basler Stube. Hier haben wir die Anfang der 90er Jahre, durften wir oder konnten wir die Originalmöbel erwerben, die Nietzsche als Basler Professor besaß. Und die sind hier und die ermöglichen dem Besucher den Vergleich zwischen dem gut verdienenden, gut bürgerlich eingerichteten Professor der 70er Jahre und dem armen Philosophen, der eben dann in den 80er Jahren sehr, sehr bescheiden, aber dafür frei gelebt hat. Also das kann man sehr schön in den beiden Räumen vergleichen.
Ja, und das ist nun, was wir angedeutet haben, hier der Anbau, um dort zum Beispiel, das ist jetzt ein Teil, die Bibliothek des Oskar Levy, des Vaters von Mort Rosenthal unterzubringen, also auszustellen. Auch ein Arbeitsinstrument für die Leute, die hier forschen. Natürlich können sie seine Bibliothek, seine Nietzsche-Bibliothek dann auch benutzen und außerdem Dokumente zu Levy und seinen Verdiensten um Nietzsche und auch sonst. Also er war auch politisch engagiert, hat da einen offenen Brief an Hitler geschrieben, der sehr deftig ist, den muss man mal im Kontext lesen.
Noch vor der Jahrhundertwende, er war ein deutscher Jude, er war ein Arzt und hat schon vor der Jahrhundertwende Deutschland verlassen, aus Empörung wegen des Antisemitismus schon damals. Der ist nach England ausgewandert als Arzt und hat aber war eben so ein begeisterter Nietzsche-Leser, eben als Jude, der aus Deutschland emigrierte, so ein begeisterter deutscher Leser, Nietzsche-Leser, dass er in England dann die erste englische Übersetzung des Werkes Nietzsche in die Wege geleitet hat.
Und jetzt kommen wir ins eigentliche Herz dieses Museums. Die erste Erfahrung, die die Leute hier machen oft, und das ist ganz bewusst, das ist die Kälte dieses Raumes. Wir haben ja also oft die Heizung abgedreht.
Die Heizung gibt es heute, zu seiner Zeit gab es keine Heizung.
Eben, um das klar zu machen.
Genau,
ne?
Das bedeutet, wenn man dann abends sitzt in so einem...
Auch tagsüber.
Ja, in einem dunklen Zimmer. Er hat dieses Zimmer vorgezogen, obwohl das wirklich auch bei Sonnenschein sehr düster ist. Also es bekommt sehr wenig Licht. Weil das Licht, das Engadinerlicht, ich habe das vorhin schon gesagt, das zu stark war für seine Augen. Er ist auch draußen, sagt man, immer mit einem Regenschirm herumgelaufen. Also in dem Fall Sonnenschirm, um sich zu schützen. Und er hat deshalb auch dieses Zimmer, die ursprünglich weiß getüncht war, also die vier Wände waren weiß wie die Decke, hat er dann tapezieren lassen. Er hat den Vermieter überzeugt, dass das zu machen und hat selber die Tapete, den Stoff gewählt. Dort sieht man einen Ausschnitt, das ist die originale Tapete. Also er hat diese grüne Farbe gewählt für seine vier Wände in seinem Zimmer. Das Zimmer hat er auch seine Höhle genannt, also man eine kann sich vorstellen, Höhle. Eine seiner Höhlen.
Hier genau. Findet noch der Versteckte sein Versteck.
Genau. Original ist auch die Tischdecke, das ist auch etwas, was Nietzsche selber so haben wollte, mit diesen beiden Grüntönen. Und an diesen Beispielen merkt man genau, wie wichtig die Kleinigkeiten, die Details des Alltags, also all das, was unsere Sinne beeinflusst für Nietzsche war, in Bezug auch auf das Denken, weil was unsere Sinne beeinflusst unmittelbar auch das Denken. Deshalb sind die Farben, die uns umgeben, nicht zufällig. Das Klima da draußen, das, was wir gegessen haben, spielt natürlich auch unmittelbar eine Rolle. Was hat der über die deutsche Küche? Gegen die deutsche Küche hat der gewittert.
Gewettert. Die deutsche Küche überhaupt. Was hat sie nicht alles auf dem Gewissen? Die Vorsuppe, noch in venezianischen Kochbüchern des 16. Jahrhunderts alla Tedesca genannt, die ausgekochten Fleische, die mehlig gemachten Gemüse, die Entartung der Mehlspeise zum Briefbeschwerer und so weiter und so fort. Also da legt er richtig und los.
Die Nachgussbedürfnisse
die der Alten. Die vier Nachgussbedürfnisse der Alten, durchaus nicht bloß alten Deutschen.
Genau. Er meinte, der Alkoholismus sei der Beitrag der Deutschen an die europäische Kultur. Das
Also er war, man muss sagen, das ist was Typisches. Die Deutschen waren immer ihre besten Kritiker. Ja. Da können sie Hölderlin nehmen, da können sie Goethe nehmen.
Heine, Nietzsche
hat in diese Kerbe geschlagen, ganz kräftig. Interessant ist noch, um das fortzusetzen, Mirella, einer der ersten Texte, die Nietzsche im Engadin geschrieben hat, der trug den Titel Wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden. Und das geht genau in diese Richtung, dass alles, was uns sinnlich umgibt und berührt, dass das alles eben auch einwirkt auf uns als ganze Person. Manche Menschen haben nie zu ihrer Kraft gefunden, sagt Nietzsche, weil sie vielleicht immer am falschen Ort oder im falschen Klima sich mit den falschen Leuten umgeben haben, sich schlecht ernährt haben. Und dann muss man mal raus aus seinen Umständen und plötzlich entdeckt man Kräfte in sich, die man eben unter anderen Umständen weckt. Und da begreift Nietzsche den Menschen als ein offenes Experiment, aber er muss es auch sein wollen. Er muss immer wieder sich befragen, ist das noch für mich so, wie ich jetzt lebe, oder bin ich nur aus Bequemlichkeit oder Angst in diesen Verhältnissen stecken und hängen geblieben? Und das ist auch schön, wir erleben das eigentlich immer wieder, dass gerade Menschen, die in den Ferien sind, wo sie ja quasi auch mal was Neues ausprobieren können, auch mal neue Rhythmen oder so, dass sie darauf sehr sensibel auch reagieren. Und es ist besonders interessant, dass selbst, also bei Nietzsche war es dann so, dass ja eigentlich erst die Krankheit ihn in diese Reflexion gebracht hat. Das hast du sicher schon erzählt. Also, aber das ist quasi auch etwas, was er dann philosophisch weitergibt, Die Krankheit als Wegweiser oder an dem Flug spannen und eben auch als Wegweiser. Also einer, der auch, wo man empfindet, ja, jetzt muss ich hier weg. Ich muss etwas Neues probieren. Hier in diesen Verhältnissen kann ich so nicht mehr leben. Ne? Und das hier, dieses kleine Kämmerlein.
Man muss sich aber den Denker nicht so vorstellen, wie er den ganzen Tag, also er war hier oben sehr produktiv, hat einen großen Teil seiner Spätwerke hier konzipiert und zum Teil auch ausformuliert, niedergeschrieben. Unter anderem das zweite Buch von Also sprach Zarathustra ist hier im Sommer 83 entstanden. Aber das Denken geschah hauptsächlich draußen in der Natur. Nietzsche war ein leidenschaftlicher Geher, ein großer Wanderer. Und das glauben wir, dass Oberengadin auch deshalb so geliebt, weil er hier die Möglichkeit hatte, auf gut angelegte Spazierwege auf der Ebene 7 bis 8 Stunden am Tag zu gehen, ohne Berge besteigen zu müssen. Denn das wäre viel zu gefährlich für seine Augen. Ich habe vorhin gesagt, er war so stark kurzsichtig. Also in den 80er Jahren schwankte sogar zwar, aber er hatte minus 15 bis minus 20 Dioptrien. Also er war 3/4 blind, so hat er sich bezeichnet. Und wenn man sein Zarathustra kennt, mit dieser Bergmetaphorik, mit Gipfeln und Gletschern und so, denkt man, er wäre hier auf jeden Gipfel gestiegen. In Wirklichkeit war er angewiesen, aber das Gehen ist wirklich die unmittelbare für ihn, die Voraussetzung für das Denken. Denn im Gehen kommt man im Laufe der eigenen Schritte zum eigenen Rhythmus. Und sobald man dadurch zu sich kommt, wird man empfänglich, sagt Nietzsche, für die eigenen Gedanken. Also für ihn war das so, Joachim hat am Anfang gesagt, die Gedanken kamen ihm entgegen. Also für Nietzsche ist Inspiration nicht etwas, was aus uns kommt oder von oben kommt. Das ist wirklich eine Bewegung, wirklich eine Begegnung.
Eine Begegnung, ja.
Man muss offen sein für das, was uns begegnet. Aber eben das kommt für ihn durch die Bewegung. Und deshalb hat er einmal sehr schön formuliert, so wenig als möglich sitzen, keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist, bei freier Bewegung, bei dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Und dann schließt er, das Sitzfleisch ist die eigentliche Sünde wider den Heiligen Geist.
An anderer Stelle sagt er, man würde es manchen Büchern noch anmerken, dass sie mit geklemmtem Bauche am Tische sitzend unter enger Stubendecke bei dumpfer Stubenluft erdacht sind. Also mit anderen Worten, da atmet nichts mehr. Montaigne hätte gesagt, das riecht nach der Lampe. Nietzsche hat Montaigne geliebt auch. Und Montaigne war auch so einer, wenn er nicht weiter wusste, ging er um den Tisch rum, brachte seine Ideen in Bewegung. Und hast du den Zarathustra-Satz noch erwähnt? Aber der schönste Satz, der eigentlich diese physische Bewegung und geistige Regsamkeit oder geistige Freiheit in einen Satz bringt, der steht in Zarathustra, da sagt er einmal, ich habe gehen gelernt, seitdem lasse ich mich laufen.
Das war unsere zweistündige Führung durch das Nietzsche-Haus in Sils Maria mit Mirella Carbone und Joachim Jung. Weitere Informationen findet ihr unter www.nietzschehaus.ch.